Hallo, herzlich willkommen zum neuen Review Talk hier bei Rocket Beans TV. Heute mit einem Spiel, auf das Gregor und ich sehr lange gewartet haben. Ja. Ein Remake eines alten Gameboy-Klassikers, nämlich The Legend of Zelda Link's Awakening.
Exakt. Ja, Link's Awakening hatten ja Elias und ich schon mal ein bisschen in einem Preview Talk dann besprochen. Wir konnten vor ein paar Wochen bereits mal ein bisschen länger vom Anfangssegment uns angucken. Jetzt, wo ihr das da draußen gucken könnt mit dem Review, das sollte, glaube ich, morgen erscheinen.
Morgen erscheint das Spiel.
Offiziell für die Nintendo Switch für einen Preis von 60 Euro. Na, werden wir, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Und ich habe zum Glück die Gelegenheit gehabt, mir einen Tag Zeit zu nehmen und es nochmal durchzuzocken. Wie sieht es bei dir aus, Fabian?
Habe ich auch gemacht. Ich habe es nicht an einem Tag geschafft, aber auch in einer, ich weiß nicht, ich habe vielleicht 2-3 Tage dran gespielt, aber relativ viel. Denn wer das Original kennt, weiß, es ist nicht das umfangreichste Zelda-Spiel unbedingt, gerade wenn man es jetzt im Vergleich setzt mit moderneren Zelda-Spielen oder vor allen Dingen auch mit Breath of the Wild oder so.
Genau.
Es ist ein sehr viel kompakteres Spiel und deswegen konnten wir es auch mal schön nebenbei wegspielen.
Ja, das war ganz praktisch. Also ich hatte auch dann gesehen, oh, wir können es ein bisschen früher spielen und ein Tag heißt respektive, ich habe den einen Abend gespielt, dann am nächsten Tag gearbeitet und den Rest am Abend dann fertig gemacht sozusagen damit. Aber es liegt bei mir auch daran, dass ich tatsächlich Link's Awakening kürzlich einigermaßen, also vor knapp 2,5, 3 Jahren durchgespielt habe für ein Let's Play in der DX-Fassung. Das heißt, so ganz grob hatte ich noch, trotz meines fortgeschrittenen Alters, im Kopf, wie das ungefähr das meiste funktioniert hat, mit Ausnahme natürlich mal wieder der Adlerfestung, wo ich jedes Mal festhänge.
Ging mir genauso.
Jedes Mal. Und es war, können wir mal vorwegnehmen, ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt. Wir haben da etliche Punkte hier, über die wir nochmal reden können. Sehr schön, ich hatte letztes Mal mein Zelda von damals mitgebracht. Du hast deinen Spielberater mitgebracht.
Das ist der Spielberater der Urversion, also nicht mal für die DX-Version, die es später für den Game Boy Color gab, sondern für das Urspiel für den Game Boy. 24,80 damals bei Karstadt.
Ist da noch ein Datum drauf? Manchmal haben die das auch, damit man sehen kann, wann man es gekauft hat.
Aber es dürfte sehr, sehr alt sein. Ist aber an sich gut erhalten. Das Einzige, was ein bisschen gelitten hat, hier vorne ist so eine Ausklappkarte drin der Insel, also Kokolind. Sehr schön, aber sowas leiert natürlich immer schnell irgendwann aus.
Ich versuche das mal vorsichtig hochzuheben, damit man das auch nicht hier... So, kann man es hier sehen ohne? Ja, ey, sehr schön. Die Insel sieht ein bisschen besser aus als das andere Artwork, was sie hier noch selbst reingetan haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte noch nicht den Spielberater, sondern die haben ab und zu auch mal diese Nintendo-Club-Hefte ausgegeben, wenn du dich erinnerst, mit den selbstgezeichneten Artworks, die nicht unbedingt aus Japan sind. Und auch wenn die ein bisschen merkwürdig aussehen heutzutage, ich finde, das sieht alles immer noch recht cool aus, obwohl das ist japanisch hier. Wir haben irgendwo noch hier diese westlichen Links noch dabei. Theoretisch hättest du den aber zum großen Teil auch benutzen können.
Ich habe ihn lustigerweise deswegen aus dem Regal geholt bei mir, weil es mir genauso ging wie dir. Ich bin im 7. der 8 Dungeons, nämlich der Adlerfestung, hängen geblieben.
Und die dann, letzte Säule, ne?
Genau, da muss man 4 Säulen zum Einsturz bringen, damit dieser ganze Dungeon quasi etwas komprimiert wird und das obere Stockwerk quasi runterkracht und man das dann erreichen kann. Und da habe ich hier einfach nachgeguckt und um es vorwegzunehmen, es geht exzellent, weil das Spiel ist inhaltlich nicht signifikant verändert, sodass sich der Lösungsweg tatsächlich verändert hätte. Es basiert auf der DX-Version, das heißt, es gibt so kleine Änderungen, die nicht dem Game Boy Original entsprechen. Das heißt zum Beispiel... man sucht kein Bikini-Oberteil für die Nixe, sondern eine Perlenkette.
Genau, wobei das war nur in der japanischen Fassung mit dem Bikini-Oberteil. In der westlichen war es bereits die Perlenkette.
Auch in der Ur-Gameboy-Version?
Ich glaube schon.
Ich bin mir da unsicher. Auf jeden Fall, also alles so ein paar potenziell schlüpfrige Details, die nicht zur Nintendo-Familienfreundlichkeit passen, die dann rausgebaut wurden, die sind auch hier nicht wieder eingebaut. Das heißt, es ist ein bisschen... angepasst. Eine Kleinigkeit ist verändert gegenüber der Game Boy Color Version. Die hat auf dieses Foto-Feature gesetzt, wo man dann mit dem Game Boy Printer sich Bilder ausdrucken konnte. Das gibt's auf der Switch natürlich nicht. Da ist ein neues Feature eingebaut, das ist dieser Dungeon Builder.
Genau, da können wir, glaube ich, jetzt mal kurz drauf eingehen, weil das haben sie so ein bisschen als das spezielle Feature angepriesen. Du kannst, wenn du Dungeons durchgespielt hast, dann werden bestimmte Räume freigeschaltet und dann bei Boris, dem Friedhofswärter, in seine Hütte reingehen und der gibt dir Aufgaben. Dann heißt es sozusagen, hey, bau mir einen Dungeon, der hat einen Boss, der hat einen Eingang, da müssen 2 Schlüssel sein, die 2 Türen öffnen oder eine Truhe und so weiter. Und dann hast du so eine Dungeon-Map und kannst aus den Teilen, die du dir verdient hast, plus extra Bauteilen, die können sich dann in der Welt finden lassen, kannst eins im Laden kaufen, kannst dir ein paar Amiibo welche freischalten. Die sind dann einzelne Dungeon-Räume, die einfach eins zu eins direkt aus den anderen Dungeons stammen könnten, inklusive der Grafik und den Gegnern und den Sachen, die da drin sind, zusammenpuzzeln auf einem Grid. Und was ich da ganz cool fand, also für mich ist es fast schon wie so ein Proof of Concept, wie so mal ein richtiger Zelda-Maker funktionieren kann, weil ich fand die Engine, die dahinter steht, eigentlich ganz intelligent, wie du die Räume verbaut hast, dann siehst du, okay, ich habe rechts einen Ausgang, unten einen Eingang und das macht automatisch, dass zum Beispiel genau die Schlüssel auf die Türen passen.
Ja.
Wenn du da diese Treppen nach unten hast, dass die dann miteinander automatisch verbunden sind mit dem Raum und das ist ganz nett gemacht. Allerdings, du kennst diese Räume bereits, ne? Und die einfach neu zusammenzupuzzeln und durchzuspielen, um dann entweder die Rubine zu behalten, die du da drin findest, ist nichtig, oder ab und zu mal ein Herzteil oder andere Dungeon-Räume zu bekommen. Ich habe es 2-3 Mal gemacht und dann war meine Motivation auch durch.
Es geht mir genauso. Es ist bestenfalls ein nettes, neues Feature und wie du schon sagtest, so Herzteil oder Rubine sind nicht unbedingt der große Anreiz, weil das gibt es eh in Hülle und Fülle im Spiel. Also es gibt eigentlich keine Situation, wo man denkt, oh, jetzt muss ich noch ganz lange Geld grinden, und vor allen Dingen gibt es keine Situation, in der man denkt, oh, ich habe zu wenig Energie, weil das Spiel, um das mal vorwegzunehmen, ist nach wie vor sehr, sehr einfach.
Sehr einfach, ja. Hast du, ich hab's nicht hinbekommen, hast du versucht, was vom Ladenbesitzer zu klauen?
Habe ich diesmal nicht gemacht, aber das heißt, du weißt auch nicht, ob es noch funktioniert.
Ich glaube, es sollte funktionieren, aber ich habe versucht, um ihn drum herum zu laufen. Man kann ja beim Ladenbesitzer, man muss ja vom Regal dann die Items nehmen und wenn man es schafft, irgendwie aus dem Laden rauszulaufen, ohne dass er einen sieht, dann hat man das Item, ohne dafür zu bezahlen. Allerdings wird dein Spielstand dann in Dieb umbenannt und sobald du reinkommst, lässt er seine Imperator-Star-Wars-Kräfte auf dich los und killt dich.
Ach, du kannst den Laden noch gar nicht mehr benutzen?
Ich weiß nicht mehr, ob du den wirklich nochmal benutzen kannst oder nicht. Das wäre natürlich ziemlich nervig, weil wenn du den Bogen zum Beispiel noch nicht hast und da was angestellt hast. Ich habe es leider nicht hinbekommen bei dem jetzt hier. Also ich weiß nicht, ob du da rausgesperrt bist oder nicht, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass ich es auf dem Gameboy mal gemacht habe und dass mich genervt hat, dass mein Save dann so hieß.
Oh.
Ja. Du hast den Schwierigkeitsgrad angesprochen. Sie haben 1:1 das Game umgesetzt, wie es damals gewesen ist. Und es war auch nicht groß verändert. Es gab den einen Extra-Dungeon bei der Color-Fassung, der aber auch so gimmickmäßig war, ne? So eine Handvoll Geschichten, wo dann der Color-Bildschirm ausgenutzt wurde, dass Gegner mal in Rot und Grün sind oder dass du bestimmte Gegner in farbige Felder reinpacken musst. Der ist weiterhin hier auch vorhanden, ist versteckt und macht das Spiel übrigens noch leichter, wenn du den schaffst, weil dann kriegst du permanente Upgrades entweder für Abwehr oder für Angriff, die du dir draufpacken kannst. So dauern die Endbosse knapp 15 Sekunden später, wenn du sie dann hast. Man darf nicht vergessen, dass es eben ein Spiel ist, was in den 90ern für Kids gemacht wurde. Ne? Also klar, ne, Gameboy haben auch ältere Leute gespielt, allerdings, du hast ja so viele Hilfestellungen auch im Original gehabt, es ist ein bisschen nicht so, also ein bisschen weniger komplex als Link to the Past. Du hast wohl Rira, den du anrufen kannst und der dir Tipps gibt, wo es dann weitergeht. Und allgemein erst ab Dungeon 6, würde ich sagen, sind die ein bisschen anspruchsvoller, aber ansonsten bist du in einem Kerker maximal 20 Minuten plus den Boss schnell erledigt.
Ich würde allerdings auch sagen, der Anspruch in den späteren Dungeons entsteht primär auch aus dem Aufbau und vielleicht mal aus dem ein oder anderen Rätsel, so dass man in Kampfsituationen gerät, wo man denkt, oh je, die Gegner sind eine richtige Bedrohung. Das taucht eigentlich im ganzen Spiel nicht auf. Zumal es gibt ja noch weitere kleine Überarbeitungen. Sie haben mehr Herzteile im Spiel versteckt. Also du kannst jetzt maximal 20 Herzen erreichen, was deutlich mehr ist als vorher. Ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass man geradezu inflationär, gerade am Anfang des Spiels, auch auf solche Herzteile stößt und dadurch den Energievorrat, den man hat, sehr schnell ausbaut. Und was es auch neu gibt, es gibt diese Feenflaschen. Die kennt man ja aus anderen Zelda-Spielen, die gab es ursprünglich aber nicht in Link's Awakening. Okay. Und das heißt, du kannst dir quasi in der Flasche noch eine Fee fangen, die dir dann quasi, wenn dir wirklich mal die Energie ausgehen sollte im Dungeon, die dich dann quasi wieder komplett heilt. Dadurch der Anspruch sehr, sehr gering und ich glaube auch, dass Nintendo sich dessen auch ein bisschen bewusst ist, deswegen haben sie ja optional jetzt diesen neuen Heldenmodus eingebaut.
Aber ich finde dann immer, der ist ja häufig bei den Zelda-Spielen in den letzten Jahren mit dabei, dass du es gegebenenfalls nochmal durch ein Amiibo freischalten musst, ich glaube beim Twilight Princess Remake zum Beispiel oder sowas, wo du die noch draufpacken musst, wo dann die Gegner irgendwie doppelt so stark zuschlagen und keine Herzen irgendwie gefunden werden können.
Genau, das sind die großen Unterschiede oder auch die Minibosse droppen dann keine Feen innerhalb der Dungeons, also es wird dann schon deutlich schwieriger. Das Problem ist ein bisschen, das ist halt eine Entscheidung, die triffst du zu Beginn des Spiels und dann bist du, glaube ich, darauf festgenagelt und für mich gehört es schon zu Zelda irgendwie dazu, dass du zum Beispiel auch, wenn du rumläufst, du mähst ja auch die ganze Zeit das ganze Gras überall weg und so. Und ich möchte einfach, dass da auch mal so ein Herzchen rausfällt.
Das ist so das Belohnungsprinzip, klar, das brauche ich natürlich.
Nee, ich hätte so ein Mittelding gerne zwischen dem sehr seichten Schwierigkeitsgrad des eigentlichen Hauptspiels oder diesem Heldenmodus irgendwo dazwischen. Fände ich es ganz gut. Aber ich muss auch sagen, dass das Spiel jetzt so leicht ist, hat mir nicht den Spaß daran genommen, weil es eben so ein Spiel, wie du eben schon sagtest, ist für Kinder Und es ist auch, es macht auch deswegen Spaß, weil man eben sehr schön so einen Flow entwickelt. Man kommt sehr mühelos voran in dem Spiel.
Es ist schön, dass du das Wort Flow benutzt hast. Auch. Ich habe auch ein Video dazu fertig gemacht und ich habe ungefähr 20 Mal das Wort Flow benutzt, habe ich im Nachhinein gemerkt. Weil genau das ist es tatsächlich. Und ich bin da auch bei dir. Ein bisschen mehr Anspruch wäre okay gewesen, aber ich bin kein Fan davon, oh, wir machen es schwieriger, indem wir die Gegner mehr aushalten lassen und dass wir mehr Schaden einstecken und so weiter, weil das ist nicht vernünftig gebalanced, finde ich. Ne? Da will ich lieber clevere Gegner oder anspruchsvollere Positionierung oder so der Sache, aber einfach nicht so künstlich diesen Schwierigkeitsgrad draufgepackt. Und ich hatte keinen Bock, dann jetzt angenervt zu sein und mich dann ja von irgendwelchen Sachen nerven zu lassen. Oh, 5 Gegner haben mich gerade angegangen, jetzt darf ich noch mal eine halbe Stunde Dungeon machen. Mhm. Da hatte ich nicht so richtig den Bock drauf. Und weil das Spiel so schön entlang fließt und weil du einfach schön fluffig, ich konnte die Switch kaum aus der Hand legen, als ich gespielt habe. Die Insel ist so schön aufgebaut, die Charaktere, mit denen man zu tun hat und die Abwechslung ist vor allem auch sehr groß. Na, mal sammelst du irgendwie die 5 goldenen Blätter für Richard ein, was wieder sich ein bisschen anders spielt. Dann bist du drüben in der Wüste, weil du gerade einem Walross was vorgesungen hast und so. Also die gefühlt alle halbe Stunde hast du so ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues zu tun, lernst die Insel kennen, kriegst die neuen Items und das ist in Zeiten, wo gerade die Zelda Spiele mit viel Filler zu kämpfen haben. Ja. Na, nimm mal Skyward Sword oder so. Ne? Skyward Sword ist ein Drittel Filler. Ne? Okay. Ist ein tolles Spiel für 15 Stunden, leider dauert 60 ungefähr. Na, das ist so die Problematik. Hier sind die 10 Stunden, die das Spiel dauert, durchweg gut. Also und das habe ich auch wieder gespielt jetzt gerade.
Ja, und du kommst halt, wie du schon sagtest, da ist viel Abwechslung drin und du kommst halt auch schnell von einem Storypunkt und von einer Aufgabe zur nächsten, also auch rein zeitlich gesehen, weil du eben dann, du schaltest ja auch nach und nach noch Teleporter frei auf der Oberwelt. Davon gibt's auch ein bisschen mehr. Das waren ursprünglich weniger. Das heißt, du kommst echt super schnell überall hin und selbst wenn du mal keinen Teleporter in der Nähe hast, du findest ja auch wieder die Ocarina. Und kannst dann 3 Songs lernen im Verlauf des Spiels. Und einer davon sorgt quasi dafür, dass du dich immer, wenn du irgendwo stehst, quasi zu einem dieser Teleporter auch hin teleportieren kannst. Und dann läuft man wirklich kaum noch durch die Welt durch, die man auch auf der Oberkarte sehr, sehr schnell erschlossen hat. Aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, es ist ein Spiel, was vor 25 Jahren erschien auf einer Plattform, die zu 90% wahnsinnig simple, sehr einfach aufgebaute Spiele hatte, wo sowas wie Link's Awakening natürlich ein Knaller war, aber der Game Boy war halt auch so ein Gerät mit der Rechenleistung von einem Toaster heutzutage. Und das war damals cool und eine große Welt. Heutzutage ist das echt mehr wie so ein, also so ein bisschen so ein Puppenhaus-Charme.
Genau, keiner hätte sich gewundert, wenn Link's Awakening damals vielleicht auf NES-Niveau gewesen wäre, was so den Aufbau der Charaktere und der Welt angeht. Nicht, dass die weniger komplex gewesen sind, aber du hast natürlich so schöne Fortschritte mit Link to the Past danach gemacht. Und Link's Awakening muss sich trotz der Abstriche wirklich nicht verstellen. Und ich glaube, der Aonuma, der ja mittlerweile auch mit hauptverantwortlich für die Serie ist, hat auch gesagt, hey, mit den ganzen Neuigkeiten, die mit Link's Awakening hinzugekommen sind, Ocarina hätte komplett anders ausgesehen, wenn es das Spiel nicht gegeben hätte. Dieses ganze Tauschgeschäft, was drin ist, haben sie auch bei Ocarina zum Beispiel 1:1 übernommen, um bestimmte Begebenheiten. Also der Effekt trägt sich bis heute in die Serie rein und es ist auch bei vielen Leuten so, bei mir war es war eins der frühesten Spiele, die ich damals auf dem Gameboy gespielt habe, vom eigenen Geburtstagsgeld gekauft.
Habe ich tatsächlich auch mal gekauft, das Spiel irgendwann, ja.
Ja, weil ich noch den Kassenbon drin gefunden habe und es war ein paar Tage nach meinem Geburtstag, also weiß ich, dass ich mir zum Geburtstag gekauft habe. Und viele Leute haben einfach mega Nostalgie dafür. Und das Schöne ist eben, dass es nicht nur reine Nostalgie ist, dass es, oh, wir haben es gut gefunden, weil es damals gut war, sondern heute, dank der sinnigen Upgrades, über die wir gleich noch sprechen werden, ist es vor allem schön, mit den Nervereien, die noch über waren, vernünftig modernisiert worden, weil gerade Steuerung, möchte ich einmal kurz ansprechen, was den vielen Leuten nicht auffällt nach der langen Zeit, der Gameboy, er hat ja nur 2 Knöpfe gehabt. Das heißt, du musstest permanent ins Menü gehen mit der Starttaste, weil du konntest nicht mal eine dedizierte Taste für Schwert und Schild haben, sondern, oh, ich brauche mal irgendwie die Feder und ich muss mal den Stab benutzen. Das heißt, Schwert ablegen, machen wir die Feder dahin und ich war eigentlich immer im Menü arbeiten. Jetzt ist der Großteil der wichtigen Features permanent auf dem Pad drauf. Ne? Also sowas wie Schwert hast du auf einer Taste, du hast den Schild auf einer Taste, du hast die Pegasus-Stiefel auf einer Taste zum Laufen. Und das heißt, du gehst zwar noch ab und zu ins Menü für Y- und X-Belegung, dass du die Bomben drauf packst, die Feder und andere Sachen, aber bei weitem nicht so viel wie früher.
Das stimmt. Ich hatte tatsächlich auch vergessen, dass man nicht mal das Schwert standardmäßig benutzen kann, immer bei Link's Awakening, sondern eben wirklich alles die ganze Zeit durchrotiert. Und es sorgt für wahnsinnig viele Unterbrechungen, die man so ein bisschen in der Erinnerung verklärt, wenn der letzte Durchlauf schon länger zurückliegt. Finde das sehr gut. Auch das Kraftarmband hattest du jetzt noch nicht erwähnt, das musst du auch nicht mehr ausrüsten, sondern du kannst dann einfach Sachen hochheben, die einfach schwerer sind, wenn du das einmal gefunden hast. Ich finde eine kleine Einschränkung noch, finde, dass man sehr, sehr häufig im Spiel die Feder nicht benötigt, aber man will sie irgendwie benutzen, um über Sachen drüber zu springen, seien es jetzt Gegner oder kleine Löcher im Boden. Und die ruft man nach wie vor sehr, sehr häufig noch auf und legt sie auf eine der Tasten. Das hätte man vielleicht noch irgendwie so machen können, dass man die auch permanent gehabt hätte dann. Ja. Aber im Großen und Ganzen, durch die vielen Tasten, die eben die Switch bietet, ist es schon sehr viel angenehmer.
Ich habe das hauptsächlich so gelöst, dass bei mir war Y meine Federtaste. Und ich habe das kaum verändert dann. Ich habe meist die anderen Sachen da hin und her gewechselt. Und es hat für mich eher besser funktioniert, weil die Feder willst du ja wirklich immer haben, um mal Gegnern auszuweichen. Das ist ja auch das erste Mal, dass Link aktiv springen konnte. Ja. Und das haben sich hier dann auch weitergetragen. Ja, da bin ich da auch bei dir, aber ansonsten finde ich Steuerzig auch wirklich ganz gut. Mhm. Also schön mit dem Analogstick, auch wenn Link, der hat immer noch seine 8-Wege-Perspektive hier, oder besser davor waren es ja 4 Wege, jetzt kannst du, wenn du dich umdrehst, sieht es immer sehr abgehackt aus. Aber ich denke mal einfach, um dann deine Pfeile positionieren zu können, damit du nicht irgendwie schräg mit den Pfeilen schießt und andere Sachen, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist nicht negativ, oder es wirkt sich nicht negativ auf die Steuerung aus sonst.
Ich finde auch, das haben sie sehr schön auf den Analogstick umgebaut. Aber was ich auch finde, um jetzt da mal hinzukommen, weil du gerade gesagt hast, so ein bisschen, dass er sich so ein bisschen ruckhaft bewegt, das ist was, was mir bei der grafischen Neugestaltung aufgefallen ist. So schön, wie ich das Spiel finde. Das Spiel sieht wirklich super hübsch aus. Es ist total niedlich. Sie haben ganz viele Details verbaut. Die Häuser haben jetzt wahnsinnig viel Ausstattung und so. Du denkst wirklich, dass da halt jetzt die Leute auch leben könnten, die man da trifft in den Häusern. Mhm. Aber es gibt eine Sache, die mich echt gestört hat, und das gilt leider für die ganze Spieldauer. Das Spiel hat ja jetzt nicht mehr diesen harten Bildschirm Umschnitt zwischen verschiedenen Arealen, sondern das geht so ein bisschen flüssiger alles ineinander über. Aber du merkst immer, wenn du ein neues Areal erreichst, dann kommt es so kurz zu einem Ruckler. Und die Framerate fällt dann von den 60, mit denen das Spiel normal läuft, auf 30 runter. Also es ist super merklich. Und es ist nicht so, dass es eine Millisekunde dauert, sondern es sind eher schon so 2-3 Sekunden. Es passiert manchmal auch, wenn sehr viele Gegner auf dem Bild sind, die dann vielleicht auch noch Projektile schießen, dass das Spiel massiv einfach ruckelt. Man wusste das schon aus bisherigen Versionen. Ich war mir aber ganz sicher, gerade weil das...
da werden sie noch was dran tun, ne?
Ja, genau, gerade weil man denkt, Nintendo schraubt im Zweifelsfall immer eher, sag ich mal, die grafische Qualität ein bisschen runter, um dafür zu sorgen, dass der Spielablauf sehr rund ist und dass solche Sachen nicht so auftreten. Und hier ist es aber wirklich so, dass man permanent denkt, also irgendwie nicht so cool, dass einfach die Framerate sich dann wirklich, weiß ich nicht, jede Minute mal kurz halbieren.
Ja, das hat mich echt gestört bis zum Ende. Das war auch wirklich sehr schade, weil vor allem, wenn es in 60 Frames läuft, weil ich bin da auch bei dir, ich finde den neuen Stil wahnsinnig schön. Mhm. Ne? Und ich habe auch schon Gegenstimmen gehört, die dann entsprechend irgendwie mit dem neuen so, es ist ja fast wie so kleine Püppchen oder so, die da rumlaufen, mit dieses Tilt-Shift-Verfahren, dass du diese Unschärfe noch hinten
hast. Das finde ich auch nicht so schön.
Ne? Also manche Leute stehen auf bestimmte Aspekte oder sowas. Ich fand das alles wirklich sehr hübsch umgesetzt. Und wenn es mit 60 Frames läuft, das passt auch wirklich richtig. Ja. Ne? Sieht schön flüssig aus und mit auch den nicht ruckhaften Bewegungen, wenn du die an den Bildschirm rankommst, das finde ich, gibt dem Spiel auch nochmal enorm viel, weil es die Welt nicht mehr ganz so fragmentiert und kleinteilig aussehen lässt. In den Dungeons hast du zwar noch dieses Ruckhafte zwischendurch, aber da ist es wirklich auch noch klarer nach Räumen teilweise getrennt, bis auf die ganz großen Areale mal in bestimmten Dungeons. Und ich hätte mir gegebenenfalls optional gewünscht, auch wenn du dann natürlich einen großen Teil des 60 Frames verzichtest, dass er vielleicht ein 30 FPS Lock optional ist, das haben ja manche Spiele. Tomb Raider auf der PS4 zum Beispiel. Ja. Ne? Das hat ja auch diese offene Framerate, die dann manchmal schwankt zwischen 60, meist bei 50, mal bei 30 oder so hin und her. Mhm. Und kann man machen, finde ich, aber ich bin eher für so ein konsistentes Erlebnis dann eher dafür da. Und da hätte ich vielleicht auch gesagt, mach's mal. Ich habe mich dran gewöhnt, muss ich sagen.
Ja, es hat mich jetzt nicht massiv gestört, aber es war immer so ein kleiner Makel, wo ich dachte, das hält das Spiel davon ab, halt wirklich so ein rundum gelungenes Remake zu sein. Also es klingt jetzt ein bisschen härter, als es tatsächlich ist, aber ich verstehe, ein 30 Framestock hätte man machen können, aber ganz ehrlich, das Spiel ist jetzt auch nicht grafisch dann so überragend und Nintendo hat eine Menge eigene Titel auf der Switch, die mit 60 Frames durchweg laufen, die glaube ich insgesamt noch technisch aufwendiger sind. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht machbar gewesen wäre, so ein Spiel wie Link's Awakening nicht permanent auf 60 Frames zu bringen.
Ich habe keine Ahnung. Also du hast hier auch nochmal notiert, das waren ja wieder Grezzo, die Umsetzung gemacht haben. Und die haben ja die an sich ganz soliden Remakes gemacht von Ocarina of Time und von Majora's Mask auf dem 3DS. Da ist das Ocarina Remake besser, weil die 3DS-Version verschlimmbessert haben von Majora's Mask. Aber das ist ein anderer Punkt für ein anderes Video. Was die da gemacht haben, ist zum Beispiel die Remakes 6 von den N64-Teilen haben die N64-Spiele noch als Fundament tatsächlich. Also da haben sie als Basis den originalen Code benutzt und deshalb kannst du vielleicht den auch auslängen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelcher Originalcode hier noch drin ist.
Vom glaube ich auch nicht.
Weil das ergibt ja keinen Sinn, dass sie dann nochmal so Altlasten haben.
Das Einzige vielleicht, ich habe es bei der Musik manchmal gedacht, weil da muss ich wiederum sagen, bei allem, was ich bei der Grafik nicht so schön finde, wozu übrigens auch das gehört, ich finde diese Randunschärfe auch nicht so toll, dass Figuren und die Welt halt einfach sehr blurry werden außerhalb des eigentlichen Fokus in der Mitte. Dafür ist die Musik wirklich überragend. Die Musik ist
toll.
Die ist ganz toll modernisiert und zwischendurch hörst du immer mal so kleine, gerade auch zum Ende hin kommt das immer mal wieder, so Einsprengsel, die so eher so wie original Gameboy-Sound klingen, um nochmal ein bisschen natürlich auch an diese nostalgischen Gefühle ranzugehen, der Spieler. Und das haben sie echt gut gemacht. Also das Spiel hört sich so schön an, da kann man gar nicht meckern.
Vor allem auch, kann man noch mal kurz auf die Story eingehen. Natürlich wollen wir da nicht spoilen für all die Leute, die nicht wissen, wie es ausgeht. Aber das Schöne bei Link to the Past war auch, dass es mal so ein bisschen ein anderer Titel gewesen ist. Er spielt nicht in Hyrule. Du hast nichts mit Prinzessin Zelda zu tun diesmal, sondern es ist quasi wirklich eine Side-Story von Link. Und einfach, was du auf der Insel Kuchulint erlebst, die ganze Geschichte rund um den Windfisch, der ganz oben in diesem gepunkteten Ei schläft. Die Ballade des Windfisches ist, finde ich, eines der schönsten Lieder, die sie aus dem Zelda-Universum gemacht haben. Und das in der neuen Fassung intoniert zu hören, ist tatsächlich sehr cool. Oder mit richtig Gesang auch von Maren, ne, die dann steht und den Tieren immer dann schön ein bisschen was vorsingt. Also das haben sie echt wieder schön umgesetzt. Und es hat auch wieder nach so vielen Jahren so die gleichen Noten getroffen bei mir. Also ich bin auch wieder emotional mitgenommen gewesen tatsächlich
beim Durchspielen. Geht mir genauso, zumal ja die Story auch irgendwann relativ unverblümt dich darauf vorbereitet, was so ein bisschen die Auflösung dieser Geschichte sein könnte oder in welche Richtung das geht. Und es hat dann die ganze Zeit so eine melancholische Stimmung, weil man möchte natürlich auch nicht, dass das Spiel und die Geschichte enden, aber man weiß, es wird unweigerlich dazu kommen, weil das ist deine Mission, deswegen spielst du dieses Spiel. Und deswegen hat das Spiel die ganze Zeit bei aller Fröhlichkeit, die es so mit sich trägt und bei vielen lustigen Momenten und Charakteren, es hat auch so eine, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen so eine etwas schwerere Unternote da einfach noch drunter, weil es so um diese Flüchtigkeit des Ganzen auch geht und fand das sehr schön, es hat für mich wieder richtig gut funktioniert, ohne dass sich das in ganz viel Text und ellenlangen Dialogen ausgebreitet wird, sondern es ist da sehr effizient einfach auch in der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt.
Der Flow, den du erwähnt hast, ne? Also das ist einfach wirklich schön, dass du von einem Punkt zum anderen kommst und immer weiter und auch diese ganzen verschiedenen Stimmungswechsel nimmst. Auch diese schöne Cutscene, bisschen so in der Mitte des Games, wo du mit Maren am Strand sitzt oder sowas, das sind so Kleinigkeiten, die hast du auch selten bei Zelda-Spielen in der Form.
Stimmt, das ist
also hat mich mehr abgeholt als Breath of the Wild, tatsächlich, muss ich sagen,
in der Richtung. Interessant, dass du diesen Vergleich jetzt aufmachst. Es ist generell, wir beide, Gregor, wir kennen jetzt das Original, wir sind beide natürlich auch immer so sehr retro-affin und natürlich funktioniert dieses ganze nostalgische Konzept, was dem Spiel zugrunde liegt. Ich habe immer noch mal versucht, während des Spielens mich da rein zu versetzen, wie das jemand empfindet, der vielleicht erst seit ein paar Jahren Videospielen spielt, dessen Berührungen mit Zelda vielleicht eher Breath of the Wild waren. Da muss man sich natürlich jetzt klar sein, wenn man sich Link's Awakening holt, das ist eine komplett andere Art von Spiel. Es ist ein kleines, sehr simples Spiel. Es ist komplett, das ist auch ein Riesenunterschied, es ist komplett linear aufgebaut. Das heißt, du findest in Tempel 1 Item A. Mit Item A kannst du dann in Dungeon 2 gehen, da findest du Item B und das hilft dir weiter in Dungeon 3. Das ist eine super klassische Formel, die halt vor 25 Jahren mal so etabliert wurde, die auch sehr lange genutzt wurde in Action-Adventures. Aber viele andere Spiele und natürlich auch Zelda selbst haben später gezeigt, zum einen Breath of the Wild, aber auch schon vielleicht in einer vergleichbaren Form. Link Between Worlds auf dem 3DS vor einigen Jahren funktioniert ähnlich von der Machart her, ist aber eigentlich ein viel moderneres Spiel und progressiveres Spiel, weil es eben diese Linearität aufbricht und man viel mehr der Items früher hat und auch mehr experimentieren kann mit der Reihenfolge im Spiel. Also was man hier bekommt, ist ein sehr kleines, kompaktes, putziges, sehr klassisches Action-Adventure. Aber man muss schon auch wissen, dass es einfach ein altes Spiel ist und das bleibt es nach wie vor auch noch in seiner Art.
Genau, und man muss auch wirklich wissen, was man damit bekommt, dass es auch eben ein kleines, knackiges, kurzes Spiel ist. Deshalb nochmal, ich will eigentlich eine Empfehlung dafür aussprechen, aber 60 Euro für ein Spiel, was man theoretisch auch innerhalb von einem Tag durchhaben kann, das könnten manche Leute auch ein bisschen bedenklich finden. Also ihr müsst in euch gehen und schauen, ob euch das tatsächlich auch wert ist, dass ihr dann, ich will es nicht immer gleichsetzen, immer so viel Spielzeit gegenüber, wie viel der Preis ist. Ich kann mir vorstellen, dass manche doch danach dann sagen, wie, das war's für 60 Euro oder so. Also 40 hätte ich da tatsächlich ein bisschen angenehmer empfunden, aber wer weiß, was da alles gegenfinanziert werden muss.
Das Gute ist ja, Nintendo verkauft ja Breath of the Wild offiziell für 70 Euro. Euro. Deswegen können Sie das doch rechtfertigen, dass das ein bisschen umfangreicher ist. Ich finde auch dieses Argument der Spielzeit gegen Kosten rechnen ist immer schwierig, weil es gibt, dann bist du wieder bei Tetris, wie würde eigentlich Tetris kosten? Aber ja, es stimmt schon. Also vielleicht gibt es Leute, die dann da reinlaufen, sich das holen und dann denken, ach wieder, jetzt ist es vorbei, das war aber nicht so viel. Aber das Spiel selber, es ist echt schön zurechtgemacht, bis auf diese kleinen technischen Makel. Hätte ich mir kaum vorstellen können, wie man das besser hätte umsetzen können als Remake. Ich finde auch in Bewegung und so, ich war, als es enthüllt wurde damals, auch nicht der Mega-Fan von dem Look zuerst. In Bewegung ist aber alles sehr, sehr schön. Auch wirklich schön in kleinen, subtilen Effekten. So Flammen sehen sehr gut aus, Spiegelungen auf Wasser sehen hübsch aus. Also das haben sie alles schon toll gemacht und man fühlt sich einfach da rundum wohl drin. Ich finde, es geht schon klar. Ich meine, ja, Nintendo verkauft alles für Vollpreis und bei denen funktioniert es auch. Es wird sich trotzdem auch wahnsinnig gut verkaufen, weil natürlich auch es am gleichen Tag erscheint wie die Switch Lite. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, viele Spieler, für die ist Link's Awakening so ein ganz prägendes Gameboy-Spiel, was sie immer unterwegs gespielt haben. Das wird super in der Kombi sich verkaufen, beides zusammen. Wundert mich auch, dass sie einen Pokémon-Bundle im November machen, aber das ist jetzt nicht. Selbst ich würde darüber nachdenken, obwohl ich sie jetzt nicht mehr haben will, weil ich jetzt die andere Switch mir gekauft habe mit dem größeren Akku. Wenn es eine Switch Lite gäbe am Freitag im Look von Zelda mit dem Spiel zusammen, vielleicht ein schönes Design, das hätte sich wahnsinnig gut verkauft.
Glaube ich auch. Mein Gedanke da wäre eher, dass sie sagen, wir brauchen es noch nicht, ne? Weil wir wissen, die Switch Lite wird sich so verkaufen, das Pokémon Bundle ist attraktiv genug, wenn es dann später rauskommt, ist aber auch ein perfektes Bundle-Spiel für irgendwann mal, ne? Weil dann hast du auch was, womit du dann nochmal vielleicht die Verkäufe anregen kannst und wo ich ein bisschen drauf hoffe, du hast Link Between Worlds erwähnt, was auch für mich ein absolutes Top-Sequel zu Link to the Past gewesen ist. Sowieso, das kannst du gerne auch nochmal remaken oder remastern. Das ist es, was einem 3DS-Gefängnis endlich mal rauskommt. Ein Sequel in der Art, weil du hast ja jetzt diese Engine als Fundament und mit den Limitationen, dass das alte Spiel nochmal aufgelegt ist, von der Struktur, wie es aufgebaut ist, der Umfang und so weiter, die Linearität, das sind alles Sachen, die du mit heutigen Design-Aspekten aufbrechen kannst. Und ich finde, wenn jetzt es heißt, okay, Grezzo oder wer auch immer, setze ich jetzt parallel zu dem anderen Team, was Breath of the Wild 2 entwickelt, dran und mache Link's Awakening 2 oder Link's Go to Sleep oder keine Ahnung, wie es auch immer heißen würde. Das fände ich mega gut, weil es wäre sehr schade, wenn es das Letzte ist, was wir von dieser Art von Zelda oder Engine sehen.
Das glaube ich nicht. Dafür haben sie auch diesen Dungeon-Builder eingebaut. Die werden sicherlich irgendwann nochmal um die Ecke kommen, werden sagen, hier ist euer Zelda-Maker. Mhm. Und es gibt, glaube ich, einen Markt für diese Zelda-Spiele, die eben eher so sind und nicht so ein krasses Commitment erfordern wie Breath of the Wild.
Es ändert ein bisschen an den, auch der Maker, also das Dungeon-Bau-Feature, der Zelda-Randomizer ist ja sehr groß, Link to the Past, der auch zufällig dann die Kisteninhalte dann hin und her macht, aber es gibt auch einen, der dann auf einmal, du machst eine Kiste auf, ein bisschen Super Metroid drin, also da gibt es die Speedrun-Szene, hat sich echt viele Sachen ausgedacht und ja, ich denke mal auch wirklich, dass da vielleicht der Dungeon, der Kammermodus fast schon eher ein Proof of Concept ist, dass wir auch über kurz oder lang auch mal einen Zelda-Maker sehen werden, wo du richtig was machen kannst.
Ja. Ich glaube, Gregor, wir haben alles abgehandelt, was mir zumindest jetzt noch einfallen würde. Willst du noch irgendwas ansprechen?
Konkret nicht. Ich glaube, das meiste habe ich gesagt.
Cool. Wenn ansonsten ihr noch irgendwelche Fragen habt oder wir Aspekte vergessen haben, schreibt sie in die Kommentare. Wir gucken da natürlich auch nochmal drauf. Und versuchen dann da nochmal die offenen Punkte zu beantworten.
Genau, wir machen, also nicht wir beide, aber auf Rocket Beans wird es auch ein Let's Play geben zum Thema.
Genau, das fängt am Launchtag am 20., also am Freitag direkt an. Ede wird sich des Spiels annehmen. Ich bin gespannt,
wie 20 Stunden, ja.
Ja, ich wollte den gleichen Gag machen, aber ja, genau, das war mein Tipp auch. Man muss fairerweise sagen, es gibt ein, zwei Stellen, ich weiß nicht, wie präsent Ede das Originalspiel noch hat. Man kann da schon mal
man kurz hängen,
in der Adlerfestung, klar. Es gibt auch noch ein, zwei andere Stellen. Gucken wir einfach mal. Ja,
das gucken wir dann mal. Cool. Dann danke dir, Fabian.
Danke
dann,
dir.
Danke euch da draußen fürs fleißige Zuschauen. Fabian's gesagt, gerne in die Comments dann nochmal mit reinschreiben. Denkt an die Glocken, an die Likes. Ihr wisst schon, wie das bei YouTube funktioniert. Und natürlich auch, wenn es nicht der Review-Talk ist oder der Preview-Talk, bei Game Talk gerne mal reinschauen. Ab jetzt jede Woche.
Richtig.
Montagabends ab 19 Uhr meistens. Genau. Vielen Dank und wir verabschieden uns.
Tschüss.